Ja, schönen guten Morgen. Das Mikro ist an, glaube ich, oder? Oder muss ich was anschalten? Ist an, gut. Ja, ich freue mich nach längerer Zeit mal wieder bei euch zu sein. Der Monatsspruch über diesen Monat Dezember von der Herrnhuter Brüdergemeine, wo sich die evangelischen Kirchen und die meisten Freikirchen anschließen, steht im Jesaja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich lese es nochmal. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich glaube, Jesaja wird am allermeisten im Advent gelesen und Verse mit Licht und mit Hoffnung, vielen Dank, und Erwartung. Das ist irgendwie anders im Advent jetzt als dieser graue November. Vorher hat es auch geregnet, aber jetzt scheint wieder die Sonne. Also ich finde, das Kirchenjahr endet mit einem schwierigen Monat, mit diesem November, mit all seinen Gedenk- und Feiertagen bei den Katholiken, aller Heiligen und aller Seelen, der Volkstrauertag, der Totensonntag in der evangelischen Kirche, schöner benannt Ewigkeitssonntag. Es ist so viel schöner, wenn jetzt hier die Kerzen brennen und es so heimelig ist im Advent. Als kleines Team unserer Gemeinde gehen wir seit 10 Jahren in ein Altenpflegeheim in unserem Stadtteil Riedberg. Und der November ist immer so zum Gedenkgottesdienst. Da werden dann die Namen verlesen der Verstorbenen aus den letzten 12 Monaten. Ich habe diesmal mitgezählt, letztes Jahr auch schon. Diesmal waren es 46 Namen, die verlesen wurden. Im Jahr davor waren es 47 oder 48. Und ich fand es ein Stück weit fast witzig, dass einer von den Anwesenden sagte: Boah, so viele! Und die waren alle von uns, dass du überhaupt noch einer da ist? Dann sagt ein anderer: Komme doch immer wieder neu nach. Fand ich irgendwie sehr interessant. Und ich habe in diesem Gedenkgottesdienst von einer Beerdigung erzählt, die mich sehr beeindruckt hat. Eine Beerdigung von einem guten Freund in Dortmund. Nicht nur die Beerdigung war beeindruckend, sondern so dieser ganze letzte Weg von diesem Freund und seiner Familie. Ich kann mich erinnern, dass seine Frau, die Ulrike, gesagt hat, ein Tag oder 2 Tage bevor der Tom gestorben ist, hat er so ein Bild beschrieben. Ich sehe mich wie auf einem Schiff. Das Schiff hat abgelegt vom Ufer. Am Ufer steht meine Familie und Freunde und wir winken uns gegenseitig zu und es wird immer kleiner. Und ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich meine, dieser Tom, der war bis 1997 in Frankfurt bei mir auf der Arbeit und in der Gemeinde. Das ist schon eine Weile her, aber ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass der Tom zu seiner Frau sagte: Frag doch den Franz, ob er den Part dann auf dem Friedhof übernehmen möchte. Was ich gern gemacht habe, was nicht einfach war, ohne Sprachanlage und ungefähr geschätzt mit 200 Leuten. Also ich musste brüllen, damit man mich wahrscheinlich verstanden hat. Und ich wollte eigentlich auf dem Friedhof mit den Worten beginnen: Der Tod hat uns hier zusammengeführt. Und das habe ich dann der Trauergemeinde auch gesagt, dass ich so beginnen wollte, dass das aber nicht passt. Weil die Ulrike hat immer betont, mein Tom ist zwar gestorben, aber er hat den Tod nicht gesehen, denn Christus hat den Tod besiegt. Das hat mich sehr beeindruckt. Mich hat es sehr beeindruckt, wie die auf den letzten Weg gegangen sind. In den 1,5 Jahren des Kampfes gegen den Krebs haben die bestimmt auch ab und zu um Heilung gebetet. Aber ihr wichtigstes Gebet war: Herr, halt uns ganz nah bei dir. Lass uns nicht los. Lass uns spüren, dass du da bist. Halt uns an der Hand. Und das hat sich bis zum Schluss durchgezogen. Und das ist jetzt so 8 Wochen her, glaube ich. Nicht ganz. Und der Frau geht es immer noch gut bei allem Verlust über ihren verstorbenen Mann. Und sie hat dann gesagt: Wir haben ihn bis zur Schwelle begleitet. Dort hat Jesus übernommen, hat ihn abgeholt und nach Hause gebracht. Das hat mich sehr beeindruckt. Und es war interessant zu sehen, in diesem Pflegeheim, bei 2, 3 Leuten, da strahlten so richtig die Augen. Das heißt, man merkte, dass die auch gläubig sind und wissen, wovon ich rede oder wovon die geredet haben. Das Kirchenjahr beginnt mit der Adventszeit, Zeit der Erwartung und der Hoffnung. Wir haben hier 4 Kerzen angezündet und es ist irgendwie netter oder schöner als eben dieser November mit seinen schwierigen Gedenk- und Feiertagen. Aber eigentlich ist dieses Ende vom Kirchenjahr, November, und Anfang des neuen Kirchenjahres, Advent, das ist gar nicht so weit auseinander, wie es sich für mich zumindest emotional oft anfühlt. Die Adventszeit war in der Kirche ursprünglich eine zweite Fastenzeit gewesen und begann am Tag nach St. Martin. Also die sogenannte Martinsgans war so das letzte fette Essen für Leute, die sich's leisten konnten, bevor sie dann 40 Tage fasteten bis zur Weihnachtszeit. Sie sollten sich einstimmen auf den Christus, der kommt. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr auf das Christkind einstimmen, Jesus ist gekommen, aber wir als Gläubige warten, dass Jesus wiederkommt. Und es täte uns wahrscheinlich auch gut, so eine Fastenzeit, so eine innere Ausrichtung, so eine innere Fokussierung auf das Wesentliche zuzulassen. Und ich gebe zu, mindestens die letzten 25 oder 30 Jahre war die Adventszeit für mich immer die stressigste Phase im ganzen Jahr. Der Monat endet ja kurz vor Weihnachten sozusagen. Es gibt Jahresabschlussarbeiten, vieles muss noch in dem Jahr erledigt werden. Und mit Besinnung oder Fokussierung war bei mir die letzten Jahrzehnte nichts gewesen. Dennoch wäre es gut, wenn wir uns besinnen würden, dass die Adventszeit mal eine Fastenzeit war. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich habe mich amüsiert, als ich das in den Computer reingetippt habe, dass mir ständig dieses werde Licht, also Licht kleingeschrieben, ist mir ständig als Fehler markiert worden. Also scheinbar kennt Microsoft Licht in der Kleinschreibung nicht. Ich habe es dann trotzdem klein gelassen, so steht es in der Bibel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wenn man sich den Kontext anschaut, wo das entstanden ist, nämlich im babylonischen Exil, circa vor 2600 Jahren. Und wenn man dann weiterliest, dann hat dieser Vers gar nicht so was Heimeliges. Da heißt es nämlich dann weiter, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und ich finde, das ist so eine Spannung in diesem Vers, wie oft bei Jesaja. Finsternis bedeckt die Erde, würden wir sagen, jawohl, so ist es. Nicht nur vor 2600 Jahren, sondern auch heute. Und über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Wie passt das zusammen mit dem Chaos in dieser Welt? Ich glaube an einen großen Gott. Ich glaube, dass er alles in Händen hält. Und auf der anderen Seite sehe ich in dieser Welt Chaos, Not, Kriege, Klimakatastrophen und so weiter. Wir sind eine winzig kleine Gemeinde in Frankfurt-Riedberg, aber wir haben eine Missionarin, die war jetzt 10 Jahre im Libanon und lebte jetzt ein Jahr in Damaskus in Syrien. Und ich kann mich gut erinnern, dass sie dann mal geschrieben hat, per Signal, weil WhatsApp wird man zu sehr abhören, keine Ahnung, ich glaube Signal wird auch abgehört. Sie werden jetzt ausreisen, weil das alles zu unsicher geworden ist. Aber dann haben die Rebellen ja innerhalb von einem Tag oder eineinhalb Tagen das Land überrollt und Ausreise war nicht mehr möglich. Die Missionsgesellschaft hat mich dann vor 2 Wochen, das war ja genau vor 2 Wochen, Sonntagmorgen angerufen, auch so ein bisschen zu beruhigen. Die sind sicher, solange sie in der Wohnung bleiben und das andere Team in Nordsyrien ist auch nicht mehr rausgekommen. Und er hat auch gesagt, die nächste Zeit wird keine Ausreise möglich sein, solange man nicht weiß, wie sich die Lage in Damaskus und Syrien stabilisiert. Und für uns war es dann ein Wunder, innerhalb von 36 Stunden waren die dann draußen. In einem ganz kurzen Zeittunnel öffnete sich die Grenze zum Libanon nur für Ausländer, also nicht für Syrer. Und sie haben die Lage auf den Straßen in Damaskus und Syrien für sicher eingeschätzt und sind als Gruppe ausgereist. Und jetzt ist sie vor ein paar wenigen Tagen aus dem Libanon zurück nach Deutschland gekommen. Und als ich das so verschiedenen Leuten erzählte, auch auf meiner Arbeit, die jetzt mit Glauben nicht so viel zu tun haben, haben die mir gefragt, ist denn der Libanon sicherer als Syrien? Habe ich gesagt, naja, wie man es nimmt und wo man wohnt. Und dieses Team im Libanon lebt in einer Hochburg der Hisbollah, in der Beka-Ebene. Dort ist noch, also dort in dem Ort selbst ist noch nichts passiert. Aber wer weiß, wo die Waffen überall versteckt sind und wann es das nächste Mal kracht. Also wir sind heilfroh, dass sie jetzt auch aus dem Libanon draußen in Deutschland sind. Und ich habe mich an eine Reise erinnert, 2019, ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, wo wir eben die Missionarin im Libanon besuchten. Und dann sind wir nicht nur an die syrische Grenze gegangen, was man nicht soll laut Auswärtigem Amt. Und man soll auch nicht in den Ort Baalbek gehen, das ist die absolute Hochburg der Hisbollah, dort wurde die Hisbollah gegründet. Wir sind da hingegangen und mit mir war ein Ältester unserer Gemeinde, der sehr, sehr, sehr sensibel ist, prophetisch, sehr begabt, extrem sensibel und dem ging es die ganze Zeit stundenlang nur schlecht dort vor Ort. Nicht, weil wir von den Hisbollah-Kämpfern mit Maschinengewehren bewacht oder beschützt wurden, wie man es nimmt, es war schon sehr eindrücklich, sondern so diese ganze Geschichte von diesem Ort Baalbek, das heißt Stadt des Baals. Da ist der Baalskult getrieben worden, Kinder sind geopfert worden, dann kamen die Römer und die Muslime. Und dem Holger ging es so lange schlecht, bis wir dann endlich wieder 50 Kilometer weg waren von Baalbek. Wir sind sehr froh und wir haben es als Wunder gefeiert, dass die Missionsgesellschaft nicht recht hatte und Ausreise möglich war. Aber dieser ganze Nahe Osten versinkt immer mehr im Chaos. Seit dem 7. Oktober 23, dem Überfall der Hamas auf Israel und diesen Gegenschlägen von Israel im Gazastreifen, ich muss sagen, mich zerreißt diese Kriegssituation. Ich werde immer für das jüdische Volk sein, aber mich macht es zutiefst betroffen, wie viele unschuldige Menschen durch israelisches Militär ums Leben kommen. Und ich empfinde so eine Spannung in diesem Jesaja-Vers. Mache dich auf, werde Licht, Finsternis bedeckt das Erdreich, aber die Herrlichkeit geht auf über dir. Ich kriege das für mich, ich wollte schon sagen, kaum zusammen, ich kriege es nicht wirklich im Alltag zusammen. Finsternis bedeckt das Erdreich, da würden wir sagen, jawohl, 100 pro. Kriege in der Ukraine, im Libanon, in Gaza, wer weiß, wie es mit Syrien weitergeht. Und von den vielen Kriegen in Asien und Afrika, die wir nicht so auf dem Schirm haben, reden wir ja gar nicht so. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich glaube, das kann man nur in einer ganz engen Verbindung mit Christus. Wenn man so eine enge Verbindung hat wie mein verstorbener Freund Tom, der bis zuletzt wusste, Christus ist bei mir, dann kann ich das hoffentlich mit den Augen meines Herzens sehen, dass neben dem ganzen Chaos, neben der ganzen Vernichtung auf dieser Welt auch Hoffnung da ist, Licht da ist, das Licht Christi leuchtet. Ich habe vor kurzem einen Brief von Christen aus Gaza gelesen, die seit über einem Jahr kein Obst, kein Gemüse, nichts mehr haben, mit 800 Leuten in einer Halle hausen, einen Waschraum haben. Jetzt geht's los, dass Seuchen anfangen. Furchtbar, schrecklich. Und ich habe mich gefragt, wo geht für diese Gläubigen, die gehören mehrheitlich zur griechisch-orthodoxen Kirche, wo geht für die die Herrlichkeit des Herrn auf? Das erschließt sich nur im Glauben. Und es fällt trotzdem schwer, mir fällt es richtig schwer, daran festzuhalten. Gott ist größer. Ich bin sehr froh, dass wir haben letzte Woche unseren ökumenischen Adventsgottesdienst auf dem Riedberger Weihnachtsmarkt gehabt, dass die beiden anderen Kirchen, Katholiken und Evangelien, meinem Vorschlag folgen konnten, die Kollekte für Essen für die Menschen in Gaza zu sammeln. Im Jahr davor haben wir für Bethlehem gesammelt. Also irgendwie das Thema Palästina, Palästinenser und die Not der Menschen dort ist ein sehr zentrales, wie natürlich auch in der Ukraine. Vorletzte Woche hat ein Gastprediger bei uns in der Gemeinde über den König David gepredigt und so der Grundtenor ging so in Richtung Vertrauen. Und David wird wiederholt in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. David war ein Ehebrecher. David war indirekt Mörder. Er hat den Mann von der Bathseba so an die Front geschickt, wo klar ist, der wird dort fallen. Wie kann so jemand ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? David hatte die Fähigkeit, trotz seiner Sünde und Fehler immer wieder zu Gott umkehren zu können. Und mich begeistert es, mich beeindruckt es. Egal wie wir uns selbst einschätzen oder denken, wo wir stehen, wenn wir die Gabe haben, immer wieder zu Gott umzukehren, dann können auch wir Menschen nach dem Herzen Gottes sein. Aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Mache dich auf, werde Licht. Jesus lebt in uns. Und wenn Jesus in uns lebt, dann müsste es so sein, dass wir den Unterschied machen. In unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo wir leben. Wenn in uns das Licht der Welt ist, dann muss es irgendwie durch uns ausstrahlen, ohne dass wir uns verkrampfen oder religiös werden oder sonst uns irgendwie abmühen. Er hat uns berufen, Licht zu sein, weil er das Licht der Welt in uns lebt. Und wenn er in uns lebt, dann muss die Finsternis um uns herum etwas heller werden, erleuchtet werden. Und natürlich, wir werden nicht die Kriege dieser Welt beenden. Dafür können wir beten, dass die endlich zu einem Ende kommen, dass nicht weiterhin Unschuldige ihr Leben lassen müssen. Aber in unserem Umfeld, da haben wir es mit in der Hand, ob es heller wird, ohne uns anzustrengen, weil Christus in uns lebt. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und Herr, wir kommen zu dir mit dieser großen Spannung. Du bist das Licht der Welt, du hast alles in der Hand, du bist in Kontrolle. Und dennoch sehen wir Chaos und Not in dieser Welt, sehen Kriege im Nahen Osten, in der Ukraine und an so vielen Brennpunkten dieser Erde. Und Herr, wir flehen zu dir, dass diesem allen ein Ende gesetzt wird. Wir flehen zu dir, dass nicht mehr länger unschuldige Menschen in Gaza, im Libanon, wahrscheinlich auch in Syrien demnächst wieder nicht ums Leben kommen, nicht in der Ukraine, nicht in Russland. Und Herr, wir beten, dass du uns zeigst, wo wir Licht sein können. Dass du uns zeigst, wo wir im Alltag den Unterschied ausmachen dürfen, weil du das Licht der Welt in uns lebst. Amen.